von euch kennen mich, glaube ich, zumindest so ein bisschen. Ich bin schon ziemlich lange in dieser Gemeinde, seit 1998. Im Januar bin ich hingekommen, habe mich hier bekehrt, habe hier Jesus kennengelernt. Aber ich habe noch nie hier gepredigt, weder damals noch heute. Das ist jetzt eine Premiere, die müsst ihr jetzt halt mit ausbaden. Und ich hoffe, es wird okay und es wird nicht zu unlogisch oder ich verhaspel mich zu sehr oder... Ja, ich werde das einfach versuchen. Ich glaube, dass es cool wird. Ich hoffe, dass Gott trotz meiner Aufregung, ich bin ziemlich aufgeregt, ich war heute schon dreimal vom Gottesdienst am Klo, sonst gehe ich nie. Aber ich hoffe, dass Gott trotzdem das sagen kann, was er sagen möchte, dass er sich nicht dadurch aufhalten lässt, dass ich halt so nervös bin, sondern dass das, was er sagen möchte, rüberkommt und dass ihr auch davon angesprochen werdet von Gott. Und ganz kurz möchte ich bitte noch beten, damit ich ein bisschen runterkomme. Ja, Jesus, ich bitte dich jetzt um deine Hilfe. Ich bitte dich, dass du das nimmst, dass du aufpasst, dass die Predigt gut wird, dass sie nicht total unlogisch wird, dass ich nicht ins Stocken komme oder dass es alles zu lang wird. Das ist auch meine Angst so ein bisschen. Ich möchte dich bitten, dass du einfach voll da bist und dass du das in die Hand nimmst und dass du heute Abend sprichst, Gott. Das ist echt mein Wunsch. Ich will das an dich abgeben, Gott. Amen. Okay, Wolfgang hat gerade das 24/7 Prayer schon angesagt, das nächste Woche stattfinden wird. Im Vorfeld dazu haben wir uns halt überlegt, dass wir einen Monat lang über Gebet predigen wollen, um euch so ein bisschen darauf vorzubereiten, vielleicht Vorfreude zu machen, ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Deswegen wollen wir halt über Gebet predigen. Der Ferry und der Storch, die haben das in den letzten beiden Wochen schon gemacht und jetzt darf ich halt auch noch meinen Senf dazugeben. Genau, Gebet ist dann auch mein Thema. Gebet ist ja ziemlich gut, das ist notwendig, das wird erwünscht, steht so in der Bibel. Warum ist das eigentlich so? Warum ist Gebet so eine gute Sache? Ich glaube, wenn ich jetzt mal so eine Umfrage machen würde und einfach mal euch bitten würde, nach vorne zu kommen und zu erzählen, warum ihr Gebet gut findet, dann würden bestimmt eine ganze Menge richtig cooler Sachen da zusammenkommen, was ihr schon mit Gebet erlebt habt. Gerade eben war ja schon jemand hier, der auch was erzählt hat. Wo Gott im Gebet erhört hat oder wo man einfach richtig geile Zeiten haben kann mit Gott zusammen. Vielleicht würden ja auch die einen oder anderen kommen oder der eine oder andere und würde sagen, oh nee, also bei mir war jetzt Gebet noch nie so durchschlagend super. Ich glaube, das ist eine Sache, die jeder ganz anders erlebt. Und trotzdem steht in der Bibel, es ist eine gute Sache und wir sollen es machen. Aber warum? Warum ist das eigentlich so? Warum ist Beten so wichtig? Warum will Gott das, dass wir beten? Und was passiert dann eigentlich, wenn wir beten? Vorne an dem Tisch bei der Pinnwand liegen Postkarten aus. Die habe ich von 24/7 Prayer geschickt bekommen. Das ist ein Geschenk und die dürft ihr mitnehmen und verschicken oder euch aufhängen oder keine Ahnung. Die waren jedenfalls umsonst und die gebe ich an euch weiter. Die eine sieht so aus, die ist grün und da steht drauf 60 Minuten, um die Welt zu verändern. Und 60 Minuten bezieht sich dann halt auf 24/7 Prayer, weil man da halt mindestens eine Stunde betet. Aber ich wollte jetzt mehr auf den zweiten Teil hinaus, also die Welt verändern. Das Gebet die Welt verändert, hat man auch schon mal gehört. Und ich sage, das ist echt, das stimmt, das ist wahr. Gebet verändert wirklich die Welt. Und die bekannteste Geschichte dazu, ich glaube, die haben auch bestimmt fast alle schon mal gehört von euch. Die steht in der Bibel, und zwar in der Apostelgeschichte. Das ist die Geschichte über die Leute, die mit Jesus rumgezogen sind, als er hier auf der Erde war, die mit ihm zusammen waren, mit ihm befreundet waren. Und es geht darum, was die erlebt haben, nachdem Jesus nicht mehr bei ihnen war und in den Himmel zurückgekehrt ist. Die Aposteln von Jesus, das waren Leute, die waren nicht sonderlich, die waren nichts Besonderes. Die haben vor 2000 Jahren gelebt. Das waren irgendwie Fischer und Handwerker. Und es waren keine irgendwie bedeutenden Würdenträger oder Politiker oder was man sich so vorstellen könnte, Leute, die wichtig sind, um ins Geschichtsbuch einzugehen. Das waren die alles nicht. Die waren genau das, wo man sagt, so, das ist so im Geschichtsbuch die dunkle Masse von Volk, so, das einfache Volk hat damals so und so gelebt. Das wären die gewesen. Von denen hätte man nie mehr was gehört. Die hätten eigentlich total unbedeutend ihr Leben leben können. Bestimmt auch schön, aber halt, man wüsste heute nichts mehr von ihnen. Wenn da halt nicht dann doch was ganz Besonderes passiert wäre. Und zwar sind diese Leute, haben halt Jesus gekannt, sind mit Jesus rumgezogen, waren mit Jesus befreundet, habe ich gerade schon gesagt. Und die haben miterlebt, was Jesus erzählt hat, die haben miterlebt, wie Jesus gestorben ist. Und als Jesus auferstanden ist, hat er sich diesen Leuten gezeigt und mit denen weitergeredet. Und als Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, da hat er diese Leute vorher nochmal alle zusammengerufen, zusammengetrommelt und sie auf den Berg getroffen. Und da sind sie hingekommen und das Ziel war, dass Jesus ihnen dann noch was sagen wollte. Das wussten die wahrscheinlich auch und waren auch schon entsprechend aufgeregt, was hier Jesus jetzt ihnen vielleicht nochmal mitzugeben hat, bevor er zurückkehrt. Und als er da war und dass sie sich da oben getroffen haben, hat Jesus ihnen Folgendes gesagt. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das ist das Letzte, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel gegangen ist. Und was diese Jünger dann gemacht haben, die sind dann nicht von dem Berg runtergerannt und losgerannt und haben erzählt und erzählt, was Gott denn erlebt hat, was sie mit Gott erlebt haben, was Gott ihnen jetzt gesagt hat. Und die haben sich erstmal, sind zurück nach Jerusalem in ihr Dachstübchen, haben sich da zusammengesetzt und gebetet und sind auch erstmal gar nicht raus für die nächsten Tage und haben da einfach nur gesessen und gebetet. Und dann ist was total Krasses passiert, nämlich Gott hat seinen Heiligen Geist auf die Erde gesandt, das hat er vorher auch noch nicht gemacht, er hat seinen Heiligen Geist zu diesen Leuten gesandt und sie wurden davon erfüllt und dann sind sie rausgegangen und dann haben sie angefangen, von der guten Nachricht, von dem Evangelium zu erzählen und sind auf die Straßen gegangen und direkt am ersten Tag, wo sie es gemacht haben, haben sich 3000 Menschen bekehrt und das ging so weiter und immer mehr Leute haben davon gehört und es hat sich immer weiter ausgebreitet und letztlich ist es eine, ja, das Christentum geworden, diese Weltreligion und der Lauf der Geschichte hat sich dadurch verändert, dass diese Leute damals gebetet haben und dann rausgegangen sind und von Gott erzählt haben. Diese total unbedeutenden Leute, die man eigentlich nicht mehr erwähnen würde heutzutage, die überhaupt nichts Besonderes waren, deren Namen kennen wir heute noch und die haben den Lauf der Geschichte verändert. Aber warum? Warum war das jetzt so? Warum hat dieses Gebet das verursacht? Gott, der liebt diese Welt. Das ist so, Gott hat diese Welt geschaffen, er hat die Menschen auf dieser Welt geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben und er liebt sie wahnsinnig. Und obwohl die Menschen sich von ihm abgewendet haben, ist diese Liebe trotzdem von Gott noch total stark da. Und das war immer sein Ziel, sein absolutes Verlangen, die Menschen zu retten, weil sie sich für den Tod entschieden haben, aber er wollte sie zurückhaben. Und deswegen hat er sich diesen Plan ausgedacht, dass er Jesus zu uns sendet, dass Jesus für unsere Sünden stirbt. Dass wir deswegen wieder zu Gott kommen können, dass wir deswegen wieder in die Gemeinschaft mit Gott reinkommen können und nicht mehr von unseren Sünden von Gott ferngehalten werden. Und der zweite Teil von dem Plan, der ist logischerweise, dass alle davon erfahren müssen, dass Jesus das gemacht hat, weil das war vor 2000 Jahren, das waren im Verhältnis zu heute noch nicht viele Menschen damals auf der Welt. Von daher waren auch nicht, obwohl es in einer Großstadt damals passiert ist, nicht wirklich viele Menschen dabei. Und es waren auch nicht unbedingt so eine Sache, dass das jetzt die normale breite Masse davon halt hätte erzählen wollen, weil die haben Jesus ja umgebracht, die wollten ihn ja gerade nicht. Aber trotzdem mussten ja die Menschen erfahren, dass Jesus das gemacht hat, dass Gott das gemacht hat für die Menschen. Und Gott musste es also kommunizieren, damit auch wir heute das noch wissen. Und was Gott macht, wie er das kommuniziert, wie er davon erzählt, was er gemacht hat für diese Welt ist, dass er will, dass seine Leute, die zu ihm gehören, seine Gemeinde auf dieser Welt, dass die davon berichten, dass die losgehen und davon erzählen. Deswegen hat er das seinen Jüngern gesagt und das ist derselbe Auftrag, der noch für uns gilt. Weil das, was Jesus damals gemacht hat, das muss den Menschen mitgeteilt werden, damit sie es wissen und damit sie sich für Gott entscheiden können und diese Möglichkeit annehmen können. Und Gott hat sich entschieden, das durch uns zu machen und nicht irgendwie durch Zeichen am Himmel, nicht durch eine Neonreklame, die jeden Abend abläuft oder dadurch, dass er zu jedem im dritten Lebensjahr oder so einen Engel schickt. Ich glaube, das wäre eine ziemliche Vorschlaghammer-Methode und das ist nicht Gottes Stil, sondern Gott hat uns erwählt. Gott will durch uns sprechen. Der will durch uns in diese Welt gehen. Das, was Gott machen will, das sollen wir machen für ihn in dieser Welt. Wir sind Gottes Hände und Füße in dieser Welt. Wir sind Gottes Mund in dieser Welt. Und wir sind Gottes Handeln in dieser Welt. Es steht in Vers 14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Total bekannter Spruch und das ist wahr. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind dazu da, um der Welt von Gott zu erzählen, um Licht in diese Welt reinzubringen. Oder in Lukas 10, 16 steht, wer euch hört, hört mich. Das sagt Jesus. Das sagt Jesus zu uns. Wer euch hört, hört mich. Wenn wir von Jesus erzählen, dann redet Jesus. Dann sind wir Jesu Mund in der Welt. Gottes Herz brennt für diese Welt. Er liebt diese Welt. Sein Herz brennt für diese Welt. Und diese Welt braucht Gott. Das ist total klar. Diese Welt ist kaputt und die Menschen in dieser Welt brauchen Gott. Und ich glaube, die Menschen sehnen sich auch nach Gott. Das kann vielleicht jeder nachvollziehen, wenn ihr euch daran zurückerinnert, als ihr Gott noch nicht kanntet, dass sich etwas in euch die ganze Zeit nach Gott gesehnt habt. Und wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich halt noch kein Christ war, da weiß ich auch, dass ich überhaupt nicht glücklich war. Ich meine, ich habe mit 16 bekehrt und davor war ich echt kein glücklicher Teenager und irgendwie wollte mich keiner haben und alle haben mich abgelehnt und was wollte ich sagen? Genau, und gleichzeitig habe ich auch die ganze Zeit mich gefragt, warum ich eigentlich lebe und wo denn da jetzt der Sinn ist dahinter. Und ich war echt überhaupt nicht glücklich mit meinem Leben. Aber Jesus, der wollte mich halt die ganze Zeit. Der wollte mich schon, als ich geboren wurde, und der hat auch nicht nachgelassen. Der hat immer wieder nach mir gerufen und immer wieder mit mir gesprochen und immer wieder gesagt, komm doch, ich habe was für dich. Und auch wenn ich die ersten Male mich abgewendet habe und das noch nicht wollte, hat er nicht locker gelassen, bis ich irgendwann zu ihm gefunden habe. Und das hat Gott gemacht, nicht dadurch, dass er irgendwie in meinem Zimmer stand und immer wieder mich angeschrien hat oder so, sondern er hat das durch Menschen gemacht, die mit mir geredet haben, die immer wieder angekommen sind. Und die mich locker gelassen haben da und die dann wieder mit mir gesprochen haben darüber. Und ein Mensch hat irgendwann ist mit mir hingegangen und hat gesagt, komm, lass uns mal beten, sprich mal zu Gott, so zum ersten Mal. Ja, das ist unsere Aufgabe und ich glaube, zwei Gedanken, die einem da jetzt zu kommen können als geneigter Zuhörer, ist das eine, was mir da früher immer voll schwer im Magen lag, dass das eine Riesenverantwortung ist. Das heißt ja, dass ich die Welt retten muss. Da kann ich nicht. Da weiß ich nicht, ich kriege meistens den Mund nicht auf, wenn ich mit meinen Kollegen reden soll, wenn ich mit jemandem über Gott rede, fällt mir oft nicht das Richtige ein. Ich merke einfach, ich bin überhaupt nicht gut darin, von Gott zu erzählen. Und es ist total dumm eigentlich von Gott, dass er mich dafür auserwählt. Das ist blöd irgendwie. Es scheint mir nicht so effektiv zu sein. Und die Verantwortung ist mir eigentlich zu groß. Und ich weiß nicht, ob ich die will. Ich bin mir eigentlich eher sicher, dass ich sie nicht will. Und das Zweite ist, was hat das denn jetzt eigentlich mit Gebet zu tun? Wenn wir mal nicht weiter wissen in unserem Christen, also als Christen, wenn wir vor einer Frage stehen und wissen jetzt nicht, was machen wir jetzt damit? Da haben wir jetzt und wie machen wir damit jetzt weiter? Was wäre da jetzt klug zu machen? Haben wir eine coole Möglichkeit? Wir können dann in die Bibel gucken, was Jesus gemacht hat, weil Jesus so der Prototyp Mensch ist. Der hat uns eigentlich gezeigt, wie es geht, wie man als Mensch das hier super meistern kann. Deswegen reden wir auch immer davon, dass wir Jesus-mäßiger werden wollen. Und wenn wir halt schauen, was Jesus zu diesem Problem sagt, das wir jetzt haben, das ist eine Stelle, die steht im Johannes 5, Vers 19 und 20. Da sagt Jesus was dazu. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Jesus, das hat Storch letzte Woche schon erzählt, der hat immer Zeit gefunden zum Beten, der hat immer gebetet. Also jeden Tag eigentlich hat er sich dafür Zeit genommen, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und ich glaube, das ist viel, was in dieser Gemeinschaft dann passiert ist. Dass Jesus hat große Dinge auf dieser Welt getan, aber er brauchte die Gemeinschaft mit Gott, damit Gott ihm zeigen kann, was er denn tun soll. Damit er diese Taten, die er sehen kann, damit er die von Gott gesagt bekommen konnte, damit Gott ihm die sagen konnte. Und deswegen war es auch für seinen Dienst so wichtig, dass Jesus mit Gott gesprochen hat, immer wieder. Und das Gleiche passiert eigentlich, wenn wir mit Gott in Kontakt treten. Dann machen wir es vielleicht erstmal so, dass wir erstmal hauptsächlich von uns erzählen, wir fangen an zu beten, wir erzählen, was wir so auf dem Herzen haben, reden darüber. Irgendwann sind wir dann vielleicht mal so weit, dass wir auch Gott mal reden lassen, dass wir was ihm zu unseren Problemen sagen lassen, denn mit Gott in Kontakt sein, das ist eine Beziehung, das ist eine Kommunikation, die von beiden Seiten kommt. Da will Gott auch mal was sagen und er möchte uns gerne auch was sagen. Und irgendwann sind wir so weit, dass wir lernen, auch mal Gott zuzuhören, wenn er uns was sagen kann zu unseren Problemen, das kann er halt. Und ein nächster Schritt ist dann, dass irgendwann, wenn wir ihn lassen, Gott anfängt, uns davon zu erzählen, was er denn so auf dem Herzen hat. Wenn wir vielleicht durch sind mit unseren Problemen und Gottes Rat dafür empfangen haben und wir fragen Gott mal, was hast du noch zu sagen? Dann fängt Gott vielleicht an, von dem zu erzählen, was er auf dem Herzen hat. Davon, wovon sein Herz brennt. Und sagt, hey, bitte teil das mit mir. Ich will dir das mal erzählen. Bitte hör dir das mal an. Und Gottes Herz schlägt für diese Welt. Gottes Herz schlägt für die Menschen auf dieser Welt, die ihn nicht kennen. Und er möchte, dass sie ihn kennenlernen. Er möchte, dass sie von Jesus hören. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und Gott möchte dieses Herz total gerne mit uns teilen. Und ich glaube, wenn wir das zulassen und Gott daran das machen lassen, dann werden Gottes Herzensanliegen, werden mehr, immer mehr unsere Herzensanliegen. Und wir fangen an zu fragen, was wir machen können. Und Gott sagt uns das dann. Keine Ahnung, wir beten für über alle möglichen Sachen, so wie Storch das letztes Mal gesagt hat, die uns durch den Kopf gehen. So fangen wir an und dann beten wir vielleicht mal für unseren Freund oder unseren Kollegen, der Gott nicht kennt und wo wir schon länger mal gedacht haben, der könnte ja mal von Gott hören. Wir beten dann, Gott, der bräuchte dich, zeig dich dem doch mal. Oder, keine Ahnung, wir haben irgendwie eine einsame Nachbarin oder sowas, ne, alles nur Beispiele. Und wir sagen, Gott, sei doch mal bei der, dass die nicht mehr so allein ist. Und dann fängt Gott vielleicht an und sagt uns, wie er diese Menschen sieht und was er für diese Menschen tun möchte. Und du merkst plötzlich, das kann ich tun. Das sind Sachen, die kann ich tun, weil ich bin Gottes Handeln in dieser Welt. Ich bin Gottes Mund in dieser Welt. Und dann irgendwann ist dein Herz so voll davon und du gehst hin und erzählst selber einfach deinem Kollegen von Gott oder gehst selber hin und spielst mit deiner Nachbarin ein Gesellschaftsspiel, keine Ahnung. Okay, naja. Ich mag Gesellschaftsspiele nicht so gern. Das ist das Coole, was passiert. Wir werden selbst zur Antwort auf unser Gebet. Wir werden die Erhörung von unserem Gebet. Und so passiert es halt. Und Gott kann uns im Gebet auch die Möglichkeiten zeigen, die wir haben. Und darüber hat der Storch vor ein paar Wochen mal gepredigt. Nämlich, dass wir eigentlich alle Möglichkeiten, die wir brauchen, um unseren Auftrag auf dieser Welt zu erfüllen, dass wir die schon haben und die nur erkennen müssen. Und im Gebet kann Gott uns die zeigen. Das ist auch sehr, sehr geil. Zu der Verantwortung. Wir brauchen also gar keine Angst zu haben vor dieser Verantwortung, die wir da tragen. Denn alles, was eigentlich von uns erwartet wird, dass wir die Gemeinschaft mit Gott suchen. Das ist eigentlich das Erste, was erstmal passieren soll. Und das andere passiert dann von selber. Ich glaube, wir müssen uns nicht stressen. Wir müssen nicht denken, oh scheiße, was eine Verantwortung. Die ganze Welt wird untergehen ohne uns. Das ist gar nicht verlangt. Sondern Gott will ja durch uns wirken, aber das kann er nur, wenn wir vorher in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Wenn Gott aber durch uns wirkt, ist es halt einfach. Dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Alles, was wir tun müssen, ist uns zur Verfügung stellen. Wir müssen in die Gemeinschaft mit Gott reinkommen. Wir müssen in das Gebet reinkommen. Das ist eine sehr coole Stelle dazu, die habe ich gefunden bei der Vorbereitung von der Predigt, als ich alte Bibelverse durchgegangen bin, die ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe. Und da war einer bei, da steht das genauso drin, das fand ich total abgefahren eigentlich, habe ich dann noch voll mich darüber gelacht eigentlich und mich darüber gefreut. Und zwar ist das bei der Aussendung der 70 Jünger. Da bestimmt Jesus halt, dass da Leute vor ihm hergehen sollen, in die Städte, aus denen er kommt. Und dann sagt er zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Er sagt nicht, die Ernte ist groß, es sind wenig Arbeiter, zack, hin, macht. Sondern er sagt, bittet den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist das, was von uns erstmal verlangt wird. Dass wir zu Gott kommen und darum beten. Und deswegen ist Gebet so wichtig. Dasselbe bei den Jüngern, die waren vielleicht auch, als sie den Auftrag bekommen haben, damals auf dem Berg, da haben die auch gesagt, oh scheiße, das kriegen wir ja gar nicht hin. Die haben wahrscheinlich genauso gedacht, das ist uns zu viel Verantwortung. Und dann haben sie angefangen zu beten und dann ist der Heilige Geist gekommen und sie haben die Welt verändert. Also mich begeistert das total. Ich finde das total geil, diesen Zusammenhang. Finde ich, das freut mich total. Wenn ich das höre, denke ich so, wow, das will ich. Ich meine, ich kann es nicht. Ich bin immer noch nicht besonders gut darin. Ich bete auch in letzter Zeit bin ich zum Beispiel gar nicht so gut im Beten und dann, ich habe so Phasen, das läuft das gut und da läuft das nicht so gut. In letzter Zeit ist er nicht so gut und ich merke auch, ich bin noch weit davon entfernt, dass bei mir dieser Zustand erreicht ist, wo ich Gott frage und dann sagt er mir das und dann gehorche ich ihm. Aber ich mich begeistert. Ich finde diese Möglichkeiten einfach total gut. Aber ich kann auch verstehen, wenn jetzt manche sagen, das finde ich jetzt irgendwie auch nicht so cool, weil das heißt ja, muss ich mich, wenn ich mich hinsetze, dann ist jetzt der Sinn, dass ich da Gott bitte für mein Umfeld, aber da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Aber wenn Gott das jetzt vielleicht will, dass ich das mache, na gut, aber ich habe jetzt bis jetzt einen ganz wichtigen Aspekt ausgelassen. Und darauf will ich jetzt zu sprechen kommen. Warum mich das begeistert, das hat einen Grund. Ich liebe Jesus. Ich finde Jesus total geil, ich liebe ihn wirklich. Mein Herz schlägt voll für Jesus, auch wenn ich gerade keine super geistlichen Zeiten habe. Das ist einfach ein Zustand, der ist da. Und deswegen will ich was für ihn tun. Deswegen will ich, dass er mir sein Herz mitteilt. Deswegen frage ich so, Jesus, erzähl du von dir. Ich will auch für dich da sein. Ich will dir was zurückgeben. Aber ich habe Jesus auch nicht immer so geliebt. Das musste sich erst entwickeln bei mir. Am Anfang war ich eher so, hatte ich ein bisschen Schiss vor Gott, habe ich immer gedacht, ich muss irgendwie besonders toll sein, damit Gott mich gut findet. Aber Jesus hat mir gezeigt, dass ihm es vor allem darum geht, dass er mich lieb hat. Alles andere stand erstmal hinten an. Es war nicht irgendwann plötzlich so ein Ereignis, wo das mir plötzlich klar wurde, wo ich jetzt ganz krass drüber Zeugnis geben könnte. Ich glaube, Gott hat mir das in ganz vielen einzelnen Schritten gezeigt, dass ich vor allen Dingen sein geliebtes Kind bin. Und je mehr ich Gottes Liebe für mich erfahren durfte und das entdeckt habe, desto mehr ist auch meine Liebe zu Gott gewachsen. Und das funktioniert nur so rum. Gott liebt uns zuerst und dann können wir lernen, Gott zurückzulieben. Das steht schon in 1. Johannes 4,10. Da steht, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Nicht wir lieben Gott zuerst, sondern wir lassen uns zuerst lieben und dann können wir das entwickeln. Und das weiß Gott. Und er will auch nur, dass das so rumgeht. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du Gott liebst. Und wenn du dir jetzt nicht so hundertprozentig sicher bist und das vielleicht auch nur antwortest, weil du weißt, man muss das antworten. Und wenn ich Christ bin, ja klar, soll ich Gott dann lieben. Dann will ich als nächste Frage eigentlich stellen. Und das ist das, was zuerst kommen muss. Weißt du, dass Gott dich liebt? Bist du dir dessen sicher, dass Gott dich liebt? Und Liebe ist die Motivation, die Gott haben will. Liebe für ihn ist die Motivation, die Gott haben will, bevor wir ihn nach seinem Herzen fragen. Bevor wir auf diese Art und Weise mit ihm ins Gebet kommen. Wenn wir soweit noch nicht sind, dann will da Gott das auch nicht. Wenn wir nur meinen, wir fragen jetzt Gott, was kann ich für dich tun, weil wir Angst vor Gott haben, dass er uns vielleicht sonst nicht so gern hat. Oder weil wir meinen, Gott ist ja so super mächtig, dem muss ich mich einfach unterwerfen. Das ist nicht die Motivation, die Gott haben will. Die Motivation, die Gott haben will, ist, dass er von uns geliebt sein will. Und er weiß, worum es geht, dass wir zuerst erkennen müssen, dass er uns liebt. Und das ist vor allem Dingen unsere Berufung. Am Anfang habe ich gesagt, dass Gott die Menschen geschaffen hat, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das gilt nicht für die Menschen als graue Masse, das gilt für dich. Du bist geschaffen, damit du mit Gemeinschaft mit Gott hast. Das ist deine erste Berufung. Deine erste Berufung, die du hast, ist Gottes Kind zu sein. Danach kommt der Sendungsauftrag, danach kommt alles, was du machen sollst. Aber deine erste Berufung ist, dass du Gottes Kind bist. Und Kind bedeutet, dass du geliebt bist. So richtig, ja, Gott steht total auf dich. Der will dich in den Arm nehmen, knuddeln. Das ist einfach total dein Fan. Und dem sein Herz schlägt richtig hoch, wenn er nicht denkt. Das bedeutet hier Kind. Und ich habe mir mal eine Sache überlegt. Das ist jetzt nur ein Gedanke von mir. Das ist jetzt auch kein Anspruch auf theologische Richtigkeit oder so. Aber wenn du Schwierigkeiten hast, dir das vorzustellen, wie Gott dich liebt, dann stell dir jetzt einfach mal vor, mach vielleicht die Augen zu, stell dir vor, irgendwie am besten alle Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Von mir aus auch alle Menschen, die es jemals gegeben hat. Soweit es irgendwie geht, sich vorzustellen. Und stell dir dich vor, in dieser riesigen Menschenmasse, dieser unvorstellbar großen Menschenmasse, da stehst du. Und Gott sieht dich und Gott liebt dich am meisten. Da stehen alle, Gott liebt dich am meisten. Du wirst total rauskommen. Gott liebt dich am meisten von allen. Und wenn du davon so ein Gefühl bekommst, was das bedeutet, dann will ich dir sagen, das ist noch nicht mal annähernd das, was Gott wirklich für dich empfindet. Okay, ich komme schon zum Ende. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon rede. Ich wollte mit einem Zeugnis abschließen, mit was erzählen vom letzten Gebetsabend, letzten Dienstag, wo ich hier gesessen habe und mir überlegt habe, was ich predige, wie ich das alles so sage und so. Habe halt nachgedacht, habe auch über die 24/7-Prayer-Woche nachgedacht, die ich ja vorbereite und wo auch so viel kommt. Und ich bin halt super aufgeregt, ob das halt klappen wird, ob genug Leute sich finden, die das machen wollen und das ist schon, naja, ziemlicher Stress. Und dann habe ich irgendwann Gott gefragt, ich so, Gott, wie fühlst du dich eigentlich? Bist du eigentlich auch schon aufgeregt wegen der Woche? Und ich glaube, Gott hat mir geantwortet, ja, und wie? Ich bin schon total aufgeregt, total kribbelig. So, wegen jedem Einzelnen, der kommen wird. Gott freut sich auf jeden, der da kommen wird und Zeit mit ihm verbringt. Und er ist dann so richtig so, ah, ja, cool. Und er macht sich Gedanken darüber. Er macht sich Gedanken, wie er die Zeit mit dir vielleicht gestaltet. Er ist wie jemand, der total verliebt ist und er kriegt Besuch von seiner Geliebten und oder seinem Geliebten und hat ein Candlelight-Dinner vorbereitet und hat gekocht ohne Ende und mehrere Gänge und so. Und er ist total aufgeregt, ob das jetzt auch schmecken wird und ob demjenigen das gefällt und so. So ähnlich fühlt sich Gott in Bezug auf diese Woche, glaube ich. Und ja, ich habe mir dann so ein paar Gedanken gemacht, auf was für eine Art und Weise Gott wohl jeden Einzelnen erwartet. Ich glaube, dass wir alle an einem unterschiedlichen Punkt stehen und dass Gott unterschiedlich fühlt. Auf jeden Fall, jeder Gott kennt ja jeden hier und hat für jeden, weiß genau, was jeder braucht. Und ich glaube, auf jeden wartet er anders, wenn ihr dann kommt ins Gebet mit ihm, ob nur in der Woche oder irgendwann anders, in die Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht ist er einfach aufgeregt, hat Herzklopfen, ob derjenige auch wirklich kommt oder ob der vielleicht im nächsten, im letzten Moment noch sagt, nee, ich hab doch nicht so einen Bock. Candlelight-Dinner, nee. Ich bin zu eng. Vielleicht ist er aufgeregt, wird er auch wirklich kommen? Oder vielleicht auch einfach nur, ja, total gespannt und neugierig, was du wohl zu erzählen hast, so. Weil er möchte, er weiß, klar weiß er, dass dir, was dir passiert ist, aber er möchte von dir hören, was bei dir so geht, was du so machst. Und er freut sich drauf, das von dir zu hören. Er ist neugierig, was du ihm zu erzählen hast. Und er freut sich auch drauf, dich endlich mal in den Arm zu nehmen, weil du vielleicht sonst nie die Zeit dafür findest oder weil du sonst immer dich wegdrehst. Er möchte dich endlich mal in den Arm nehmen. Er möchte sagen, wie lieb er dich hat. Er möchte dich knuddeln, er möchte dich vielleicht trösten, weil du es brauchst. Aber er ist besorgt um dich, weil du dich immer wieder ihm entziehst und du willst dich eigentlich gar nicht trösten lassen. Und er ist besorgt, ob er den Zugang zu dir finden wird, weil er dir helfen kann und er dich so liebt. Und er fragt sich, wann wird er das zulassen? Ich wünsche es mir doch so sehr. Vielleicht freut er sich auch auf die Gelegenheit, dass er dich mal erinnern kann, dass du in erster Linie Kind bist, dass das deine erste Berufung ist vor allem anderen. Oder er will dir auch zum ersten Mal zeigen, was es wirklich bedeutet, sein Kind zu sein und geliebt zu sein. Vielleicht will er dich auch aufmuntern, mal was zu wagen. Er will dir deine Möglichkeiten zeigen, was du machen kannst und sagen, hey, mach doch mal. Vielleicht wartet Gott auch auf die Möglichkeit, dass er sein Herz mal mit dir teilen kann, was ich vorhin gepredigt habe. Dann, wenn du dafür bereit bist, wenn du an dem Punkt bist, vielleicht wartet Gott darauf, dir mal mitzuteilen, was auf seinem Herzen ist. Das war es eigentlich auch schon, was ich zu sagen hatte. Und ja, ich würde euch einfach einladen, dass ihr mit Gott redet, dass ihr betet, dass ihr das mit der 24-7-Prayer-Woche nutzt, euch da eintragt auf der Liste, einfach Zeiten mit Gott verbringt und auch jetzt echt noch eine richtig coole Zeit habt mit Gott im Lobpreis. Ihr könnt auch für euch beten lassen, die Alex und die Judith, die machen heute Ministry. Ich wünsche euch einfach noch eine richtig coole Zeit im Gottesdienst und genau, das war's von mir.